Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Gottes Traum von Gemeinde, was wir von den ersten Gemeinden lernen können, mit Tobias Feix.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und das ist ein bisschen immer was Besonderes, wenn man oder wenn ich in einer landeskirchlichen Gemeinschaft bin, weil ich so ein Kind der Gemeinschaftsbewegung ja bin. Mein Vater war Prediger in Ludwigshafen und dann später in Itzehoe bei Hamburg. Und ich bin so ein bisschen darin groß geworden, in Gemeinschaftsseelen, die hinter dem Wohnhaus sind. Ja? Von daher fühle ich mich da immer gleich zu Hause. Und war ja selbst 8 Jahre Pastor einer ehemaligen Liebenzeller Gemeinde und habe dann 10 Jahre am Bibelseminar als Dozent gearbeitet, was ja eine Ausbildungsstätte ist im Gnadauer Gemeinschaftsverband. Und bin dann gewechselt in den CVJM, was ja aber auch nicht so weit weg ist. Von daher freue ich mich, hier zu sein, habe immer mal wieder die letzten Jahre von euch so ein bisschen wahrgenommen, dass ihr so mutig Schritte geht, aber das natürlich auch gar nicht so einfach ist. Freue mich dann, als Anja gefragt hat, ob ich mal kommen möchte, und habe gesagt, ja, sehr gerne. Und jetzt bin ich hier. Gottes Traum von Gemeinde. Das ist ein spannendes und großes Thema und das werde ich sicherlich mit euch jetzt heute nicht umfassend behandeln, aber so ein paar Dinge würde ich gerne mal mit euch bedenken. Ich bin vor ungefähr 3-4 Jahren, ich sage jetzt mal, durch einen Schubsengel Gottes auf dieses Thema nochmal neu aufmerksam geworden. Natürlich habe ich die Apostelgeschichte schon im Studium durchgemacht und Exegese und darüber auch x-mal gepredigt in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich haupt- und ehrenamtlich war. Und trotzdem gab es vor 3 Jahren nochmal die Situation, dass Gott in Marburg eine Tür geöffnet hat, wo wir angefangen haben, mit ein paar Leuten noch mal ganz neu zu überlegen, wenn wir eine Gemeinde jetzt starten würden, wie soll das eigentlich aussehen? Und das, da war ich ehrlich gesagt völlig überfordert und dachte so, ja, ich habe ganz viele Ideen. Ja? Also ich habe hauptamtlich als Pastor gearbeitet, ich habe jahrelang ehrenamtlich eine Gemeinde geleitet, aber dann dachte ich, ja, es geht ja gar nicht um mich. Also es geht ja nicht um meinen Traum von Gemeinde, sondern es geht ja eigentlich darum, was will Gott. Und dann habe ich nochmal neu angefangen, die Apostelgeschichte zu lesen und habe gedacht, okay, so als guter, bibeltreuer Gemeinschaftsmensch, ja, was sagt denn die Bibel uns da? Und da habe ich festgestellt, das ist natürlich wahnsinnig spannend und da möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und das sind keine Gedanken, wo ich sagen würde, naja, also so müsst ihr es jetzt genau machen. Weil natürlich die Apostelgeschichte, das ist eine einmalige historische Geschichte auch. Aber ich habe so ein paar Merkmale rausgearbeitet, die kamen dann interessanterweise in fast allen Gemeinden vor, die Paulus dann gegründet hatte in den Jahrzehnten danach. Und die auch dann später in der Kirchengeschichte immer wieder vorkamen und wo ich glaube, die sind, total wichtig für uns heute. Und da habe ich ganz viel gelernt und da, glaube ich, können wir auch von lernen. Und wenn man auf die Apostelgeschichte schaut, dann fällt erstmal auf, es beginnt richtig deprimierend. Ja, die Jünger haben sich eingeschlossen, ja, sie waren deprimiert, sie hatten keine Hoffnung, es war jetzt irgendwie nicht so, yeah, wir sind die Auserwählten Gottes, ja, und mit uns beginnt jetzt die Kirchengeschichte. Nein, es war wirklich schwierig. Ja, also ich will nicht sagen, die waren depressiv, aber es war wirklich schwierig und sie haben sich nichts zugetraut. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil die Gemeinde hat nicht angefangen mit tollen, begabten Jüngern, mit Innovationskraft, mit neuen Gedanken und so weiter, sondern sie hat eigentlich angefangen, wo der Heilige Geist angefangen hat zu wirken. Und das ist mir, glaube ich, echt wichtig, weil wir gucken heute oft, wie groß ist etwas, wo wirkt Gott in der Welt? Dann gucken wir alle hin durch die globale und in das Internet, können wir auch die besten Predigten anhören von Amerika und von Südamerika und von Asien. Und irgendwo, wenn irgendwas ist, dann sind wir da und denken, ah, müssen wir es auch so machen. Und ich weiß manchmal gar nicht, ob das so gut ist. Erneuerung und Neues beginnt, wenn der Geist Gottes wirkt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Und dann beginnt es in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Erde der Welt, bis Fulda. Ja, also das ist die Reihenfolge, in der wir stehen. Und es beginnt nicht mit uns. Es beginnt auch, das ist die schlechte Nachricht, nicht mit euch. Ja, ihr seid nicht die Entscheidenden, an euch wird nicht irgendwie jetzt nochmal alles neu. Nee, es beginnt mit dem Heiligen Geist, der in und durch euch wirkt. Und das ist gleich am Anfang, glaube ich, etwas, was total wichtig ist. Weil wir oft so denken, oh, wir müssen es machen. Und ich würde sagen, nee, wir müssen uns öffnen. Wir müssen bereit sein, was hat denn der Heilige Geist vor? Und mit ihm beginnt es. Also nicht mit unserem Mut, nicht mit unserer Vision, nicht mit unserer Macht, nicht mal mit unserer Kreativität und Innovation. Das alles kann kommen und kann von Geist Gottes gebraucht werden. Aber es beginnt tatsächlich erstmal mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann beginnt etwas, das total spannend ist. Dann beginnt sozusagen Gott ein bisschen, ja, wie soll ich das mal sagen, nicht despektierlich, aber Gemeinde, Gemeinschaft, das ist Gottes Experimentierraum hier auf Erden. Hier üben wir im Grunde schon das, was später mal im Himmel kommen wird. Jetzt sagen manche, oh nein, das, also ich habe mir den Himmel noch schöner vorgestellt, ja. Aber hier diese Grundprinzipien, wie der Himmel ist, die sollen wir eigentlich einüben. Dafür gibt es Gemeinde. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Und da gehört eben beides dazu. Nämlich das Schöne, dass wenn der Geist wirkt zwischen uns. Aber ich glaube, ihr kennt euch ja, viele von euch kennen sich ja auch schon ein bisschen. Und da muss ich, glaube ich, auch jetzt nicht ganz vorsichtig sein. Auch in und durch all unserem Scheitern. Und all unserer Begrenztheit. Und ich glaube, das gehört total dazu. Weil wir natürlich in einer, sag ich mal, Spannung stehen. Auf der einen Seite zieht uns diese Auferstehungskraft Gottes und der Heilige Geist nach oben. Und auf der anderen Seite stehen wir mit beiden Beinen fest in dieser Erde, fest in unserer Biografie, in unseren Erfahrungen, in unseren Ängsten, in all dem, was wir auch sind. Und wie wir Dinge beurteilen. Ja, und das gehört zusammen. Und deshalb ist Gemeinde immer das Schönste und manchmal auch das Schwierigste. Und da würde ich sagen, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, habe wirklich schon jetzt viele, viele Jahre Gemeindeerfahrung haupt- und ehrenamtlich gemacht. Und mit die schönsten Erlebnisse haben mit Gemeinde zu tun und die schwierigsten und schmerzhaftesten Erlebnisse auch. Ich bin an Gemeinde auch schon gescheitert. Ich habe manchmal nicht weiter gewusst. Ich bin verzweifelt, weil ich dachte, wir haben doch einen Gott, einen Geist, eine Bibel. Wie können wir so verschieden sein? Wie kann das denn sein? Aber genau das gehört eben auch dazu. Und das, was uns verbindet, ist eben diese Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann stellen wir fest, dass es so vier Orientierungspunkte gibt, die in den ersten Kapiteln in dieser ersten Gemeinde gestaltet werden. Und die würde ich gerne mit euch einmal so ein bisschen durchgehen. Das ist wie so ein Fadenkreuz. Und diese Spannungen, die gehören sozusagen immer zusammen. Es gab auf der einen Seite öffentliche Veranstaltungen, öffentliche Gottesdienste im Tempel. Ja, das hat von Anfang an dazugehört. Und es gab immer gleichzeitig kleine, verbindliche Gemeinschaften in den Häusern. Das ist wie so eine Achse. Öffentlich, und privat. Tempel und Häuser. Das hat immer zusammengehört. Also da sage ich gleich nochmal dazu, was wir da lernen können. Und die zweite Achse, sozusagen die waagerechte, es ging immer auf der einen Seite um Input, also etwas für uns als Christinnen und Christen, wie Predigt und Lobpreis und Abendmahl und Seelsorge und was alles so dazugehört, damit wir wachsen können. Und es ging immer auf der anderen Seite um Output, ja, Mission, Diakonie, Evangelisation, Verkündigung in Wort und Tat in der Stadt öffentlich. Und diese zwei Achsen, die ziehen sich jetzt von Jerusalem dann über Antiochia bis in alle möglichen Gemeinden von Ephesus und in die Gemeinden von Galatien und so weiter bis nach Kreta und Rom und eben dann irgendwie dann bis zu uns heute. Und diese Achsen finde ich total spannend. Und Gemeinde, das ist ja auch schon etwas, was jetzt kein neuer Begriff war. Ja, im Griechischen steht da Ekklesia. Das ist kein Begriff, den die Gemeinde sich da irgendwie ausgedacht hat, sondern das war ein Begriff, den kannten alle im Römischen Reich, nämlich das war die öffentliche Bürgerversammlung, wo alle öffentlich zusammengekommen sind, wo sozusagen dann die kaiserlichen Diskrete vorgelesen wurden und auch Dinge besprochen wurden, die halt für die Stadt wichtig waren. Und da waren immer alle Bürger, alle römischen Bürger eingeladen. Und das ist auch interessant, dass die erste Gemeinde sich sozusagen so genannt hat. Wir sind Gemeinde, wir sind von Anfang an auch öffentlich in der Stadt und alle dürfen da kommen. Das ist also ganz interessant. Und ja, dann gab es diese Pfingstpredigt, ja, wir haben ja bald Pfingsten, von Petrus und es kamen 3000 Leute zum Glauben. Das ist natürlich schon irgendwie stark, also habe ich immer von geträumt, ja, irgendwie so, ich predige auf dem Marktplatz und uff, ja, aber es kommt selten vor. Es kam dann auch bei Paulus oft nicht vor, ja, er hat gepredigt, manchmal sind die Leute eingeschlafen, aus dem zweiten Stock gefallen. Also das ist auch wieder beides gehört zusammen und wir gucken oft nur auf das, was so gelingt oder was so super ist und das, was so mühselig ist, das vergessen wir oft. Aber beides gehört eben zusammen und beides ist auch eben so eine Spannung. Aber die erste Gemeinde, die hat in Jerusalem wirklich mit so einem Wumms begonnen. Und deshalb haben sie sich am Anfang getroffen. Und zwar in Häusern. Ganz interessant, in Privathäusern. Jetzt waren die Privathäuser damals auch, hatten eine gewisse Größe. Man könnte vielleicht sogar so sagen, naja, vielleicht so, manche waren so groß wie hier der Saal. Da haben sie sich getroffen und da sind sie zusammengekommen und haben Gemeinschaft gelebt. Und ich glaube, das ist etwas, was ja einfach total wichtig ist, ja, und was für uns heute auch wichtig ist. Da gibt es Leute, die sehen mich. Ja, und gerade in einer individualisierten Zeit, in einer Zeit nach Corona, wo Vereinsamung an der Tagesordnung ist, von wem werde ich gesehen? Gemeinde sieht Menschen und integriert sie in ihre Gemeinschaft. Und solche Kleingruppen sind, glaube ich, total wichtig. Und Kleingruppen können auch, ich sage jetzt mal, so Neigungs- und Interessengruppen sein. Da müssen auch nicht, die müssen auch nicht alle gleich sein. Ja, damals haben die viel gebetet und haben Abendmahl gefeiert in den kleinen Gruppen. Und die haben das Leben einfach geteilt. Das heißt, sie haben das geteilt, was sie sind und haben. Ja, also von ihren geistlichen Dingen, aber auch ganz materielle Dinge, ganz praktische Dinge. Also die haben oft Essen miteinander geteilt. Und da kamen unterschiedliche Milieus zusammen und das war sozusagen die Basis. Wenn wir fragen, was war so ein bisschen das geistliche Rückgrat der ersten Gemeinde, dann würden wir heute sagen, im Blick auch auf dann, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, das waren diese kleinen Gemeinschaften in den Häusern. Die sind rausgegangen, ja, also man hat sich nicht irgendwo, da komme ich ja gleich, im Tempel nur getroffen, sondern man ist rausgegangen, da wo die Menschen sind, und hat die Nachbarn eingeladen, ja, da würde man heute missional zu sagen, ja, also missionarisch dort hingehen, wo die Leute sind, also sie nicht einzuladen, sondern da hingehen, wo die Leute sind. Ich war heute auf der Landesgartenschau und ich war nicht alleine, habe auch Leute getroffen da, die ich kenne. Das war total interessant. der kirchliche Pavillon sozusagen, der Himmelszelt, da war ein Gottesdienst, ja, Drehorgelgottesdienst. Ja, ich war nicht so die Zielgruppe, gebe ich zu. Aber war spannend. Es waren 180 Leute da. Und dann haben wir hinterher die Leute interviewt, weil ich mache so eine Begleitforschung für die Landesgartenschau. Und das war total interessant. Die Leute haben fast alle dasselbe gesagt, was sie gut fanden. Ja, wir fanden gut, dass Kirche mal zu uns kommt. Kirche kommt zu uns. Genau das ist eigentlich genau dieser erste Punkt. Kirche kommt zu den Menschen, in die Häuser hinein. Da, wo Leute sicher sind, da, wo die Nachbarn das kennen. Ja, ja, bei Feixens im Wohnzimmer, meine Nachbarn kennen das alle. Ja, wenn wir uns da treffen, ja, meine Frau will dann mal aufräumen. Ich sage, das nützt eh nichts. Ne? Also lass sie doch, die kommen auch sonst vorbei, das ist nicht aufgeräumt. Es geht nicht ums Aufgeräumte, es geht darum, dass sie Teil einer Gemeinschaft, einen sicheren Raum finden. Und das waren diese Häuser damals. Sie waren ein sicherer Raum, wo Leute sich wohlgefühlt haben, wo Leute Teil einer Gemeinschaft geworden sind. Und das war so ein ganz großer Punkt. Der zweite, Tempel. Das ist schon jetzt nochmal was Besonderes. Das war, man kann sagen, in Jerusalem der öffentlichste Raum aller öffentlichen Räume. Ja, also öffentlicher ging es gar nicht mehr. Und warum? Weil natürlich in Jerusalem der Tempel das Zeichen war, wo Gott zu Hause war. Und da können wir eine ganze Predigt machen, ja, vom Alten Testament bis zu uns heute. Und also das ist der Tempel im Nachbau. Und das Besondere war jetzt aber, und das steht dreimal in der Apostelgeschichte, dreimal, nämlich wo sie sich getroffen haben. Nämlich in der Salomo-Halle, in der Halle Salomos. Das steht dreimal. Warum ist das so wichtig? Weil das der einzige Ort ist im Tempel, wo Frauen und Heiden dazukommen durften. Alle anderen Räume waren für jüdische Männer bestimmt. Ja, oder das Allerheiligste noch für Priester und so weiter einmal im Jahr. Nur die Halle Salomos, da durften alle kommen. Und das ist, glaube ich, schon, also the medium is the message, sagt man heute. Das Äußere und das Innere gehören zusammen. Das, was verkündigt wird, das, was gelebt wird und der äußere Rahmen, das ergeben ein Ganzes. Und die Halle Salomos, das war, wir würden heute sagen, ein Paradigmenwechsel. Das war wirklich theologisch neu. Für die Leute damals ein Skandal. Nämlich alle waren willkommen. In der Öffentlichkeit haben die Gottesdienste gefeiert und das Besondere war, alle waren willkommen. Die Frauen waren willkommen. Die Sklavinnen und Sklaven waren willkommen. Die Leute, die Ausländer, die waren willkommen. Alle sollten kommen. Und das gab es bis dahin so nicht im Tempel. Das gab es überhaupt nicht. Ja, und das war wirklich etwas, was sensationell war. Und das hat sich dann im Neuen Testament, Paulus beschreibt das in jedem zweiten Brief, schreibt er davon. Leute, wenn Gemeinde zusammenkommt, da gibt es nicht mehr Griechen noch Juden, Alte und Junge, Reiche und Arme, Frauen und Männer. Wenn Gemeinde zusammenkommt, dann sind in Christus alle gleich. Da gibt es kein Ansehen der Person. Egal, was für ein Milieu du kommst, egal, wie reich du bist, egal, was deine interkulturelle Herkunft betrifft, egal, was deinen sozialen Status, was deine sexuelle Identität, das spielt alles keine Rolle mehr, weil in Christus sind alle gleich. Und das wurde in dieser Salomo-Halle sozusagen manifestiert. Und das hat die Leute total rausgefordert. Da gab es auch richtig Ärger. Das lesen wir dann auch immer, auch in den weiteren Briefen. Ja, ist das alles richtig? Und wie ist das mit den Frauen und den Männern? Und sind die wirklich in Christus alle gleich? Und so weiter. Und dann gab es Reiche dann beim Abendmahl. Die haben sich das gute Essen mitgebracht und den guten Wein. Ja, 1. Korintherbrief, lesen wir da ganz viel drüber. Es gibt das Ideal, wie es sein soll. Und es war manchmal schwierig zu leben. Es war damals schon ganz ähnlich wie bei uns. Wir wissen eigentlich, wie es sein sollte, aber manchmal fällt es uns schwer, das zu leben. Ja? Es war damals schon so. Aber ich glaube, was wir lernen können, ist nochmal, Gemeinde ist dieser Ort, wo alle willkommen sind. Das heißt nicht, dass alle kommen müssen. Das heißt aber, dass alle eingeladen sind. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie bestimmte Menschengruppen exkludieren. Sondern vielleicht ist gerade hier in Fulda ist wichtig, dass eure Gemeinschaft offen ist für vielleicht Gruppen, die in keinen anderen Gottesdienst gehen können. Und vielleicht müsst ihr überlegen, was bedeutet denn das? Wen können wir denn mal einladen zu uns? Für wen müssen wir unsere Häuser öffnen? Für wen machen wir denn eigentlich Gottesdienste? Gottesdienste in der Salomo-Halle heißt eben, dass es Raum ist, da kann ich meine Nachbarin und meine Nachbarn, egal wie sie sind, einfach mitbringen. Und die werden nicht krumm angeguckt, sondern die werden herzlich willkommen geheißen. Und die sehen manches vielleicht sogar kritisch. Ja, also meine Nachbarn in Marburg, so Alt-68er, die sagen immer, Tobi, du bist total okay, wenn es nicht um deinen Glauben gehen würde. Ja, also das finden wir echt strange. Das ist okay. Die will ich trotzdem mitbringen. Wie werden die aufgenommen? Wie kritisch dürfen die sein? Dürfen die auch was Kritisches sagen? Oder ist bei uns in der Gemeinde heile Welt? Und ich glaube, dass das Leute total spüren heute. Man sagt heute, es ist nicht nur wichtig, was wir predigen, sondern es ist total wichtig, wie wir predigen und wie wir das leben. Die jungen Leute würden sagen, es muss authentisch sein. Und ich glaube, genau das ist eigentlich das, was damals in Jerusalem passiert war. Die Leute haben gemerkt, wenn die Christinnen und Christen ganz unterschiedlich, ja, aus Juden und Griechen und Heiden und Arm und Reich und Mann und Frau, wenn die zusammenkommen, ja, das ist schwierig, komme ich gleich nochmal drauf, aber es ist authentisch. Und die erwarten tatsächlich, dass ihr Gott wirkt. Und obwohl es unglaublich schwierig war, steht dann in der Apostelgeschichte, und die ganze Stadt hatte Achtung vor der Gemeinde. Ja, die hatten Achtung vor dem, was die machen. Nicht, weil sie es perfekt gemacht haben, sondern weil sie diesen Traum haben und versucht haben, in aller Gebrochenheit zu leben. Und deshalb sind die auch nach außen gegangen. Ja, sie sind nicht nur bei sich geblieben, sondern haben Output gemacht. Also sind auf die Straßen gegangen, haben das verkündigt, haben ihre Häuser geöffnet und haben auf Missstände hingewiesen. Ja, ganz stark war das diakonische Engagement. Ja, es gab ja damals nicht so Sozialversicherungen und so. Und eine, wir würden heute sagen, vulnerable Gruppe, also eine soziale Gruppe, die immer durch das Netz gefallen ist, waren Witwen. Ja, die also, weil patriarchische Gesellschaft und die Männer haben sie nicht mehr versorgt. Und die waren wirklich, mussten versorgt werden. Und die Gemeinde hat das gemacht. Hat jeden Tag Speisungen gemacht für Witwen. Und das waren viele. Ja, wir lesen später in Schriften 3000. Was ja auch witzig ist, durch die Verkündigung von Petrus kamen 3000 zum Glauben und es kamen 3000 Witwen durch die Speisung in die Gemeinde. Also Wort und Tat, beides ist gleich wichtig. Gar nicht gegeneinander ausspielen, ja, diese Kämpfe, die immer wieder laufen in der christlichen Szene, was ist wichtiger? Glaube ich, ganz egal. Beides ist wichtig, beides wirkt der Heilige Geist. Und das hat zum Stadtgespräch geführt. Zum Stadtgespräch, dass tatsächlich die Leute sich gekümmert haben. Und auch da, es war nicht perfekt, ja, weil die Judenchristen hatten das Sagen in der Gemeinde und die heidenchristlichen Witwen wurden deshalb nicht so gut versorgt. Man hat ja die Verwandtschaft, ja, Blut ist stärker als Wasser und man hat zuerst die jüdischen Witwen versorgt und dann blieb halt nichts mehr für die griechischen übrig und dann sind die mitten, ja, in dieser Wuff-Gemeindeerweckung, alles läuft super, sind die verhungert. Ja, und dann sind die Leute gekommen zu den Aposteln und gesagt, hey, hier, ja, nicht mehr Jude noch Grieche, hahaha, ja, Tatoda, Baba, wenn es ums Essen geht, ja, Jude vor Grieche. Und dann haben die Apostel gesagt, okay, Leute, so geht's nicht. Und so ist das Diakonenamt erfunden worden. Es gesagt wurde, okay, wir brauchen Leute, die verlässlich sind, die stark im Glauben sind und die sich kümmern um Menschen. Warum? Weil das genauso wichtig ist. Die Verantwortung nehmen, dass es Leuten gut geht. Leuten soll es gut gehen, auch in ihrem ganz normalen Leben. Und das hat diese Authentizität gegeben. Ja? Dass nicht nur darüber geredet wurde, es wurden Fehler gemacht, aber aus den Fehlern wurde auch was gelernt. Leute haben sich entschuldigt und dann wurde es besser gemacht. Und so ist die Gemeinde Stadtgespräch. Und ja, und wie das immer so ist, auch dann war nicht alles super. Dann gab es Neider, ja, es wurde ziemlich groß und es gab dann Verfolgung von Christinnen und Christen und so weiter. Eine große Geschichte, Stephanus war der erste Märtyrer, der sogar hingerichtet wurde. Es war also auch dann nicht einfach. Ja, und ich glaube, das ist mir immer wichtig, Entschuldigung, wenn ich das so betone, aber wir denken manchmal so, oh, Gottes Traum von Gemeinde, wuff, ja, der Heilige Geist wirkt und die Sache läuft, ja, und wir sitzen da und denken so, ja, super. Nee, es war immer auch schwierig, weil das Leben immer schwierig ist, weil alle von uns ihre Geschichte mitbringen, weil wir alle fehlerhaft sind und das ist auch okay, weil in dieser ersten Gemeinde ging es nie um Perfektion, sondern immer um versöhnende Gemeinschaft. Und das ist das, was sie nach innen immer wieder proklamiert haben, wo sie immer wieder geübt haben, wo sie immer wieder gesagt haben, ja, wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns immer wieder, damals gab es die Bibel noch nicht so, wie wir sie hatten, wie wir sie heute haben, aber wir müssen uns immer wieder an Gott orientieren. Wir müssen immer wieder gemeinsam zusammenkommen, wir müssen singen, beten, Abendmahl haben, wir müssen uns verbinden lassen, wir brauchen diese Versöhnung. Ja, und wenn man jetzt Abendmahl auch als so Versöhnungsmahl sieht zwischen Gott und den Menschen und Menschen untereinander, die haben es täglich damals in den Häusern gefeiert. Ja, wir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns so alle 6 Wochen, alle 8 Wochen mal. Täglich. Warum? Weil sie viele Fehler gemacht haben. Wir mussten viel vergeben werden, wir mussten viel Versöhnung feiern. Aber das ist gut. Ja, das ist das, was am Ende tatsächlich das ausmacht. Nicht, dass es besser ist, sondern dass es versöhnter ist. Dass wir lernen, aufeinander zuzugeben. Versöhnte Verschiedenheit ist, glaube ich, das, was Gemeinde ausmacht. Nicht alle werden gleich gemacht. Nicht alle müssen alle einer Meinung sein. Nicht alle müssen am Ende sagen, ja, genau so ist es. Sondern versöhnte Verschiedenheit. Ja, und ich muss hier einmal kurz mein Lieblingswort sagen. Ambiguitätstoleranz. Entschuldigung, ich weiß, es muss sein, ja. Ambiguitätstoleranz, ein modernes Wort gab es damals nicht in Jerusalem, aber Ambiguitätstoleranz heißt, dass ich es schaffe, die Meinung eines anderen stehen zu lassen. Punkt. Punkt. Ich lasse die Meinung eines anderen stehen und er meine. Ja? Also wir werden nicht einig. Aber wir leben versöhnt in dieser Verschiedenheit. Und ich halte die andere Person mit ihrer anderen Meinung, die ich ja ganz schrecklich finde, natürlich, die Welt wäre besser, wenn alle meine Meinung hätten. Nein, ich halte das aus. Das ist der Unterschied. Das macht Gemeinde aus. Dass man sich aushält, auch wenn man unterschiedlich ist. Und dass man den Reichtum der Unterschiedlichkeit feiert, auch zwischen alt und jung. Ja, es geht nicht darum, dass alle zu einem Einheitsbrei gemacht werden. Ja, es geht nicht darum, dass alle Jungen alles von den Älteren super finden und alle Älteren jetzt irgendwie alles Junge gut finden. Nee, das ist, glaube ich, das Ziel. Sondern, dass man in der Verschiedenheit sich aushält und das gemeinsam lebt. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und ich glaube, das ist das, was das auch so herausfordernd macht. Und wo ich auch ganz ehrlich immer wieder an meine Grenzen kommen. Ja, warum? Es gibt halt so blöde Meinungen. Ne? Also sagen Leute über meine. Ja, verstehe ich immer gar nicht. Ja, ich sage es über die anderen. Aber genau das ist es eben. Ja, und manchmal muss man sich und darf man sich auch streiten. Aber es geht auch darum, dass man sich stehen lässt. Dass man lernt, der andere hat vielleicht eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht in den Häusern ist es gut, damals und heute, dass man sich anfängt, seine Geschichten zu erzählen. Warum denke ich denn so? Warum habe ich denn diese Meinung? Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist ja auch geprägt. Das ist ja auch meine Geschichte. Mit meinen Eltern, ja, mit meiner Gemeinde, die mich geprägt hat, mit meinen Freunden, mit meinen Erfahrungen und so weiter. Und das Besondere ist jetzt ja, dass der Geist Gottes diese verschiedenen Biografien und Erfahrungen und unterschiedlichen Meinungen nutzt miteinander. Und er harmonisiert eben nicht alles, sondern er wirkt auch durch Verschiedenheit. Und ja, ich weiß, das kann auch manchmal an die Grenzen kommen. Noch das habe ich schon erlebt. Zerbruch, Gemeinde, die auseinanderfällt. Ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir erstmal einander zuhören, einander lernen, einander teilen lernen. Und das ist das, wo ich mir wünsche, wo kommen wir dahin? Und das Ganze, wenn man das jetzt nimmt, in dieser Urgemeinde in Jerusalem, dann waren das natürlich nicht nur vier Achsen oder zwei Achsen mit vier Punkten, sondern das war eine Dynamik. Ja? Da ist alles ineinander übergegangen. Ja? Da gab es Gottesdienst und Zeugnis, im Griechischen Martyrium. Also nicht nur ich erzähle irgendjemand, sondern das, was mir existenziell wichtig ist, das teile ich. Ja, diese Gemeinschaftsdimension, dieses Aushalten, dieses am anderen auch mal leiden und Dienst dem anderen auch dienen. Gucken, wer braucht denn gerade meine Hilfe? Wer braucht denn Hilfe? Ganz praktisch. Wer braucht denn, wem muss ich zuhören? Wer braucht finanzielle Hilfe? Wo sind denn? Wissen wir das überhaupt? Oder ist das bei uns alles durch unsere wunderbare westliche individualisierte Scham weggedeckt? Weil wir alle, okay, vielleicht hier nicht, aber wir in Marburg, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wir haben alle unsere Not. Da gibt es nicht eine Person, bei uns zumindest, die perfekt ist. Und das ist gut. Das ist Gemeinde, ehrlich zu werden. Ich muss nicht hier alles, was mir wehtut, euch erzählen. Aber es gibt einen Rahmen, wo ich Hilfe brauche, wo ich Gebet brauche, wo ich Unterstützung brauche. Und das muss ich vielleicht auch manchen Leuten manchmal sagen, dass nicht irgendwas entsteht, wenn wir in die Gemeinde gehen, dann sind wir so heilig und alles ist gut. Nee, wir sind Gebrochene auch. Gebrochene Menschen, die vom Geist Gottes genutzt werden, wo die Versöhnung brauchen und leben und genau daran auch kämpfen. Und das wird in dieser ersten Gemeinde einfach super oft deutlich. Es war nämlich immer wieder so. Und es kam zum Streit. Ja? Es wird immer gesagt, ja, es kamen 3000 Leute und Erweckung und so. Ja, aber es steht genauso oft drin und es kam zum Streit. Ja? Und die vernachlässigten griechischen Witwen, dieser Perfektionsdruck, das war oft da. Ja? Es gibt Geschichten, haben Leute gelogen und betrogen, ja? Und so weiter. Alles in dieser ersten Gemeinde, alles mittendrin. Und das gehört dazu. Und ich glaube, diesen realistischen Blick, den brauchen wir. Und ich wünsche mir, dass wir da auch Freiheit haben. Freiheit haben, darüber zu reden. Freiheit zu haben, nicht irgendwie nur das Perfekte vorzugaukeln, sondern zu sagen, ja, auch hier. Und es kam zum Streit. In Fulda, in der evangelischen Gemeinschaft. Ja, und das gehört dazu. Die Frage ist, wie geht ihr damit um? Das ist die entscheidende Frage. Welche Rolle spielt der Heilige Geist im Streit? Nicht Streit statt Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das ist, was heute so wichtig ist. Also, wenn wir das jetzt nochmal uns anschauen, dann wäre, jetzt hätte ich fast gesagt Hausaufgabe, aber ich bin ja nicht hier als Professor heute, sondern als Prediger. Aber das würde ich euch wünschen, dass ihr euch darüber Gedanken macht und vielleicht können wir da auch gleich nochmal ins Gespräch kommen. Wo sind eure Stärken? Ja, also wo sagt ihr, da sind wir schon richtig gut drin? Und wo sagt ihr, hey, da müssen wir uns mal Gedanken machen, das wäre vielleicht noch wichtig für uns. Also wo steht ihr da gerade? Wo wollt ihr hin? Wo könnt ihr lernen von dieser Frage, von diesem Traum Gottes von Gemeinde? Und auch da, die Gemeinde in Jerusalem hatte eine lange Geschichte. Es war ein langer Prozess und das ist gut. Nicht alles auf einmal, sondern vielleicht auch mal austauschen und sagen, wie seht ihr das? Und das Interessante ist, wir machen das manchmal bei uns. Ich habe das mal ganz groß ausgedruckt für Und Marburg, ja, also so A0. Und dann haben wir das auf den Boden gelegt. Dann musste jeder mal so Kreuze machen. Wo sehen wir uns denn gerade? Ja, wo sind denn unsere Stärken? Ja, hier oder, ja. Und das Witzige war, wir haben es ganz unterschiedlich eingeschätzt. Ja, warum? Weil wir so verschieden sind. Und das ist ja auch wieder eine Stärke. Ich sehe was durch den anderen, wo ich vielleicht meinen blinden Fleck habe. Und das wünsche ich mir, dass ihr das lernt, auch offen darüber zu reden. Was sind denn eure Wünsche? Und wo ist dieser Traum Gottes vielleicht auch ein bisschen sperrig? Und wo würdet ihr denn gerne in 5 Jahren sein? Und was wollt ihr stärken bis dahin? Wo wollt ihr Priorisierungen setzen? Ja, man kann nicht alles machen. Und ich habe mir so meinen Vater gefragt, der ist jetzt über 80, ja, der hat 60 Jahre Gemeindeerfahrung, also noch viel mehr als ich. Und ich habe ihn gefragt, Vater, was ist denn das Wichtigste? Und er sagt, ja, das findet er schon ganz gut. Aber er sagt, was noch wichtiger ist, lieber Sohn, wie wird das gelebt? Und er hat mir ein paar Sachen aufgeschrieben und die möchte ich gerne zum Schluss mit euch teilen. Er sagt, wichtig ist für Gemeinde, bei all dem, wie wir sind, dass es in der Gemeinde bei aller Unterschiedlichkeit eine Atmosphäre der Freiheit gibt. Warum? Weil wir heute auch immer sehr, damals sehr unterschiedlich waren und heute sehr unterschiedlich sind. Es gibt unglaublich viele Parallelen, da könnte man jetzt noch mal ganz viel zu machen, zwischen der Zeit damals, den ersten Gemeinden und uns heute. Und das Zweite, es braucht eine Atmosphäre der Liebe. Nicht der Gleichheit, sondern der Liebe. Und wie gehen wir miteinander um und wie sagen wir uns das auch? Und wir brauchen in einer Zeit, in der die geprägt ist von einem kapitalistischen Grundsystem, nämlich, dass wir immer mehr haben wollen, eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Also, dass wir vielleicht einfach mal, auch ihr mal, für was bin ich denn dankbar? Persönlich und ihr als Gemeinde. Für was hat denn Gott schon gewirkt? Wo hat der Heilige Geist denn in den letzten Monaten schon gewirkt? Dankbarkeit. Und dann, sagt er, brauchst du eine Atmosphäre, wo sich die einzelnen Leute entfalten können. Weil jede und jeder unterschiedliche Gaben mitbringt. Und oft ist es so, dass Gemeinde auch, bei euch ist es glaube ich gar nicht so stark, aber oft reduziert wird auf das, was auf der Bühne ist. Und ihr habt ja schon Kreativraum und Innovation und so weiter. Aber wo sind denn die Entfaltungsmöglichkeiten von euch? Und welche Aufgabe habt ihr denn in der Gemeinde? Ja, und ich finde, das, was ich wirklich, also ohne, dass ich euch jetzt näher kenne, aber wirklich total schön finde, dass es intergenerational ist. Also als wir in Marburg neu angefangen haben, war das Erste und Wichtigste, wir wollen keine Jugendgemeinde oder sowas, sondern wir wollen eine Gemeinde aller Generationen. Und das, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man voneinander lernt und dass Ältere von ihrer Erfahrung auch weitergeben können. Und dafür Räume zu schaffen, ja, und da auch bei all der Unterschiedlichkeit manchmal auch eine Gelassenheit bekommen. Ja, eine Gelassenheit, ja, der andere darf anders sein und ich muss eben nicht gleich sein. Das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist. Und mein Vater sagt, wenn man diese Kultur, dieses Miteinander, diese Freiheit, diese Liebe, dieses dem anderen was gönnen, ja, diese Dankbarkeit, dann wird automatisch der Geist Gottes Raum bekommen und es entsteht das, was wir Wachstum nennen. Und Wachstum meine ich gar nicht jetzt in Personen und Zahlen unbedingt, sondern in dem, wie wir auch wachsen, wie wir uns wohlfühlen. Und wenn wir uns hier wohl und sicher fühlen, dann bringen wir vielleicht auch unsere Freundinnen und Freunde und Nachbarinnen und Nachbarn mit. Weil ich sage, hey, das, was ich am besten finde, ja, das dürfen die anderen ruhig auch hören. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute nächste Woche ja, ihre ganzen Nachbarn und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen vollquatschen von Borussia Dortmund, wenn die überraschend Meister geworden sind. Ja, das ist denen nicht peinlich. Sie freuen sich einfach so, ja, nach vielen Jahren Leiden und 10 Jahre Bayern München, ja, jetzt endlich mal was anderes. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir über unseren Glauben reden, da fehlt uns diese Freiheit. Da denken wir immer so, was passiert, wenn die Leute kommen? Ja, ja, lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen, lass sie das merken. Lass sie wohlfühlen. Lass sie Teil werden der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist super. Warum? Weil es geht um Freiheit statt um Druck, Beziehung statt Perfektion. Es geht darum, dass wir wissen, ja, wir machen Fehler und ja, das ist okay, weil genau Gott da drin wirkt. Das war in der ersten Gemeinde so und das ist heute so. Und das ist Gottes Traum von Gemeinde, dass wir miteinander aufbrechen, uns ermutigen, dass wir barmherzig miteinander sind und dass wir erwarten, dass der Geist Gottes mitten drin ist und durch uns wirkt. Ich möchte noch beten. Ja, Gott, danke, dass du damals in Jerusalem ganz normale Leute gebraucht hast, die verschreckt im Hinterzimmer gesessen sind, die keinen Mut hatten, keine Vision hatten, aber du hast ihnen durch deinen Geist Mut und Vision gegeben. Dass nicht alles perfekt war durch deinen Geist, sondern dass es viele Brüche gab, aber dass du in diesen Brüchen wirkst. Danke Gott, dass du Jesus geschickt hast und er der Versöhner ist, zu dir und untereinander. Danke, dass du in unserer Verschiedenheit wirkst und uns verbindest und dass du der bist, der uns verbindet, bei aller Unterschiedlichkeit. Ich möchte dich bitten, dass wir das erleben in vielen Gemeinden in Deutschland, aber auch hier der evangelischen Gemeinschaft in Fulda. Dass du mitten hineinwirkst durch deinen Geist und diese Verschiedenheit, die hier im Raum ist, nutzt, damit du groß gemacht wirst. Amen.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.